Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung und bringe liebe Grüße mit aus Bern von Matthias Maurhof und der Gemeindeleitung. Ich habe ein, denke ich, spannendes Thema mitgebracht. Es geht um Weisheit, das haben wir bereits in der Einleitung gehört. Und ich möchte zu Beginn eine ältere Werbung kurz erläutern, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Und zwar sitzen da zwei Männer beisammen auf einer Parkbank und dann fragt der eine den anderen Mann, wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, was würdest du anders machen? Und dann sagt sein Kollege, ich würde von Anfang an meine Brillen bei einem bestimmten Anbieter kaufen. Ich möchte da keine Werbung machen. Und ich dachte, spannend, man erlebt solche Momente, wo man reflektiert, das sollen wir auch tun. Wenn ich noch einmal das machen könnte, diese Situation erleben würde, wie würde ich wohl handeln, wie würde ich da anders handeln? Das Buch der Sprüche sagt uns, wir sollen nicht warten, bis wir 80 oder 90 sind und dann rückgängig reflektieren. Sondern das Buch der Sprüche gibt uns Anweisungen, wie wir im Hier und Jetzt und für die Zukunft wissen, wie wir uns verhalten sollen. Das Buch der Sprüche ist ein Buch, wo ich merke, dass viele Menschen eigentlich gar nicht so gut kennen. In der Gemeinde, wenn ich ein bisschen herumfrage, sagen sie, ja, ich kann nicht so viel damit anfangen. Aber es ist ein enorm spannendes Buch und es ist ein sehr wichtiges Buch auch. Das Buch der Sprüche ist, wenn man die hebräische Bibel, das Alte Testament oder den Tanach aufschlägt, stellt man fest, das Buch der Sprüche ist im dritten Teil von drei Teilen. Und zwar im Teil der Weisheitsliteratur. Wir haben das Alte Testament auch komplett, ist einfach ein bisschen anders angeordnet bei uns. Bei den Juden ist es so, dass die fünf Bücher Mose beginnen. Das ist die Tora, das Gesetz. Und dann kommen die Propheten, die Neviim. Und im dritten Teil kommt dann die Weisheitsliteratur. Und da ist zum Beispiel das Buch Ruth dabei, oder Esther, oder Daniel, oder dann auch die Psalmen, Sprüche und Hiob. Warum diese Einteilung? Mose gab das Gesetz, 10 Gebote, insgesamt sind es 613 Gebote und Verbote, wenn man diejenigen Aussagen auch von den Propheten mit einbezieht. Und wir können jetzt die auswendig lernen und trotzdem nicht genau wissen, wie wende ich jetzt die genau an im Alltag. Dass ich niemanden umbringen soll, das ist wie klar. Aber wie gehe ich jetzt mit jemandem um, dass er sich nicht von mir umgebracht fühlt? Manchmal können Worte verletzen, manchmal können Worte einer Person richtig niederschmettern und innerlich töten. Also das Gebot, nicht zu töten, braucht Weisheit im Umgang, im Alltag drin. Und das Buch der Sprüche zeigt uns jetzt diese Weisheit auf und es stellt uns eine Person vor, nämlich eine junge Frau. Die Frau Weisheit. In den ersten 9 Kapiteln kommt der Begriff Weisheit immer wieder vor und es ist wie ein Lobpreis über den Begriff Weisheit. Weisheit soll man aneignen. Weisheit ruft in den Straßen und sagt, komm her, lerne Weisheit. Wir sollen Weisheit aneignen. Und dann in den Sprüchen 10 bis Kapitel 31 kommen praktische Aussagen im Umgang mit Sexualität, mit Geld, mit Worten, da werden verschiedene Lebensthemen werden uns dargebracht. Und in Kapitel 31, im letzten Kapitel, kommt diese junge Frau vor, als Mutter, als Ehefrau, als jemand in der Wirtschaft tätig ist, die als Vorbild gilt, wie jetzt so ein Leben in Weisheit gelebt werden soll. Also ganz spannend, das Buch der Sprüche aufgebaut ist. Und ich habe heute den Text Sprüche 1, 1 bis 7 mitgebracht. Sprüche 1, 1 bis 7 und das Thema ist Gottesfurcht, Beginn der Weisheit. Also bevor man überhaupt etwas über das Leben erfahren kann, was ist das Wichtigste, was man erkennen kann, nämlich, dass es einen Gott gibt und dass man diesem Gott sich unterordnen soll, ihm nachfolgen soll, eine Beziehung mit ihm haben soll. Wenn man Gott kennt, dann ist das wertvoller als irgendein Studium oder aus mehrere Studien, als mehrere Professortitel. Gottes Furcht ist der Beginn eigentlich von Weisheit. Und so möchte ich Sprüche 1, 1 bis 7 vorlesen. Die Sprüche Salomos, Davids Sohn, König von Israel. Um Weisheit zu lernen, Zucht und Verstand. Um Verständnis zu bekommen von Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit. Damit die Unverständigen klug und die jungen Männer vernünftig und vorsichtig werden. Wer weise ist, hört zu und bessert sich. Und wer verständig ist, lässt sich raten. Damit er die Sprüche und ihre Deutung verstehe, die Lehre der Weisen und ihre Beispiele. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Törichten verachten Weisheit und Zucht. Ich möchte eigentlich drei Punkte mit Ihnen teilen. Zuerst mal der eine Punkt: Eigenschaften, die wir uns aneignen sollen, und dann auch die Einstellung, die wir haben sollen. Eigenschaften, die wir als Christen die wir uns aneignen sollen, und dann auch die Einstellung, die es nötig ist, damit die Eigenschaften, die uns weitergegeben werden, dass wir die richtig anwenden. Sprüche 1,1 beginnt mit die Sprüche Salomos, Davids Sohn, König von Israel. Und diese Sprüche sind ebenso kurze Sätze. Die ersten 9 Kapitel haben immer einen logischen Aufbau eigentlich, der Kapitel, und da geht es eben um Weisheit. Und dann ab Kapitel 10 kommen einfach verschiedene Themen, die in einem Kapitel zusammengefasst werden. Also es ist nicht wie eine Geschichte zu lesen, wo von A bis Z einfach erklärt wird, wie die Handlungen sind, sondern es sind einfach so einzelne Aussagen zu verschiedenen Lebensthemen. Es sind so kurze, prägnante Sprüche, und jeder Spruch hat es in sich. Jeder Spruch, jeden Satz kann man darüber reflektieren und lernen, was heißt das jetzt für mich konkret, für mein Leben. Das sind also die Sprüche von Salomo. Und um was geht es da? Die erste Eigenschaft, die prägnanteste Eigenschaft, ist Weisheit. Wir sollen Weisheit lernen. Was heißt Weisheit? Wir haben eine super Zusammenfassung gehört in der Einleitung. Im Hebräischen ist der Begriff Chochma. Und Chochma ist ein Begriff, der immer wieder vorkommt im ganzen Alten Testament. Und es wird benutzt zum Beispiel in 2. Mose 35, wo es darum geht, dass Leute, die die Stiftshütte oder später an den Tempel herstellen sollen, Handwerker, dass sie Sachen bauen, Gegenstände bauen, erarbeiten, die passend sind, die ästhetisch gut aussehen für das Auge und die auch funktionieren. Also Weisheit ist eine praktische Angelegenheit. Es ist nicht nur eine intellektuelle, das auch. Man soll reflektieren, aber auch ein Handwerker, jemand, zum Beispiel ein Schreiner, dein Zimmermann, der muss Sachen bauen, die dann auch funktionieren. Ein Haus, das schief steht und zusammenbricht, das ist eben nicht Weisheit. Auch wenn es vielleicht rein äußerlich gut aussehen würde, es muss funktionieren. Als ich meine Lehre gemacht habe als Konstrukteur vor x Jahren, da hat mein Lehrmeister immer wieder gesagt, das, was du hier zeichnest, das, was du dann an den Polymechaniker weitergibst, funktioniert das auch? Auf dem Papier sieht das zwar gut aus, aber kann man das auch überhaupt herstellen? Und passt das auch in das Gesamtkonzept von dieser Maschine, die wir da entwickeln? Weisheit bedeutet, dass es funktioniert, dass es passt. Oder Daniel, das Buch Daniel, auch in dem dritten Teil des Tanachs, im Buch der Sprüche drin, im Buch der Weisheit drin. Daniel, so lesen wir, und seine Freunde haben 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen im ganzen Reich geantwortet. Also Daniel ist ein Vorbild mit seinen Kollegen zusammen, wie man jetzt intellektuell, aber dann auch praktisch im Alltag die Weisheit umsetzen tut. Chochma, der Begriff, bedeutet die Fähigkeit, die Grundfragen des Lebens in der Beziehung zu Gott zu verstehen. Also derjenige, der die Sprüche liest, soll reflektieren und sich überlegen, was heißt das jetzt konkret für mein Leben? Und das Erste, was die Person erkennen muss, ist, dass ich nicht einfach als Individuum individualistisch auf mich alleine gestellt bin, sondern ich muss mein Leben in einen größeren Zusammenhang setzen. Im Zusammenhang der Familie, aber eigentlich noch mehr im Zusammenhang mit Gott. Er ist derjenige, der mir das Leben gegeben hat. Also muss ich auf ihn hören. die Grundfragen des Lebens zu klären, das kann man nur, wenn man Gott auch mit hineinbezieht in sein Leben. Es bedeutet, das Wissen in alltäglichen Angelegenheiten, also Arbeit, Zeitmanagement, Geld und so weiter, praktisch so umzusetzen, dass es eben dienlich ist für mich und für den Nächsten, für meine Firma, für meine Familie, mit der ich zusammen lebe. Es ist ein Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also diejenigen, die weise sind, so sagt das Buch der Sprüche, die gottesfürchtig sind, die gehen dem ewigen Leben entgegen. Und diejenigen, die töricht sind, die gehen dem ewigen Tod entgegen. Und all unsere Handlungen, jedes kleine Detail in meinem Leben, wenn ich aufstehe, was mache ich? Gehe ich zuerst ins Internet und schaue das Wetter an? Oder nehme ich mir Zeit, um auf Gott zu hören? Am Abend, wenn ich zurückkomme von der Arbeit, verbringe ich Zeit mit meiner Familie oder versuche ich einfach meinem Hobby zu frönen und vernachlässige ich die Familie? Wenn ich am Kaffeeautomaten stehe mit meinem Arbeitskollegen, über was spreche ich mit ihm? Mache ich mit beim über andere Personen reden oder sage ich nein, da mache ich nicht mit? Das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber wenn man das täglich, wöchentlich, monatlich immer wieder in die eine oder andere Richtung macht, dann hat es eben einen positiven oder einen negativen Effekt. Also auf der einen Seite ermutigen uns die Sprüche von Salomo, das große Bild vor Augen zu haben, im Lichte Gottes unser Leben zu betrachten und dann im Lichte Gottes auch die Details von unserem Leben genau zu reflektieren und zu fragen, mache ich das so meinem Typ entsprechend? Ist das richtig oder sollte ich mein Verhalten vielleicht mal ändern? Es hat einen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Im Hinduismus spricht man da von Karma. Ich kann euch das besser vorstellen. Was man macht, das kommt irgendwann mal zurück. Justin Timberlake, für, sag ich mal, jetzt die jüngeren Leute unter uns, der hat mal einen Song geschrieben, What Goes Around, Comes Around. Und da geht es darum, dass seine Freundin weggelaufen ist, fremdgegangen ist und jetzt ist sie in der gleichen Situation. Jetzt singt er ihr dieses Lied und sagt, du hast es mir gemacht, jetzt passiert dir das Gleiche. Oder? Also tun zusammen, tun ergehen Zusammenhang. Wir sollen Weisheit lernen, heißt es in Vers 2. Weisheit ist eine Eigenschaft, die wir lernen sollen. Und es ist ein Erlernen, das hat man nicht einfach von Natur aus. Von Natur aus sind wir die Person, die in Vers 4 beschrieben ist. Die Unverständigen, der Unverständige, die Unverständige, das ist im Hebräischen Petit. Ich kann mir das so merken mit Petit auf Französisch, der Kleine oder das Kleine. Es heißt Petit. Und Petit bedeutet auf Englisch, eine Übersetzung ist open-minded. Also das ist jemand, der einfach offen ist für alles. Und in der heutigen Zeit ist es ja die Charaktereigenschaft, die man haben soll. Einfach offen sein für alles, tolerant sein gegenüber alles. Alles geht, außer das Christentum. Wehe, das Christentum. Open-minded heißt, ich nehme unfiltriert einfach alles auf, was ich in den Zeitungen lese, was mir in den Büchern vermittelt wird, ich sage mal kritisch auch, was an der Schule einfach vermittelt wird und ich reflektiere nicht darüber. Und doch haben wir gelernt, an der Schule, zu Hause zu reflektieren. Und das Buch der Sprüche sagt uns, wir sollen nicht unverständig sein. Open mind, einfach allem gegenüber tolerant sein, sondern es gibt eine absolute Wahrheit. Es gibt Sachen, die richtig sind, es gibt Handlungen, die ganz klar falsch sind. Und das müssen wir lernen. Und Weisheit bedeutet jetzt, dass wir diese Unterschiede erkennen können und im Leben dann richtig implementieren können. Weisheit funktioniert. Weisheit ist etwas, das sichtbar wird. Das kann man beobachten, beispielsweise anhand von einem Mann, wie er mit seiner Frau umgeht, wie ein Vater mit seinen Kindern umgeht, wie ein Gemeindeleiter mit der Gemeinde umgeht, wie man mit dem Arbeitskollegen, Arbeitskollegin umgeht, mit den Geschwistern. Weisheit bedeutet, dass ich das Gesetz Gottes, die Tora, kenne und jetzt richtig anwende. Ich habe einen Film gesehen vor ein paar Jahren, da ging es um eine Frau, die war, ist natürlich sehr so schwarz-weiß karikatiert, wie in den meisten Hollywood-Filmen, die war offenbar Christin, ich habe nicht so viel Christliches an ihr gesehen, aber sie war so die typische Christin, die wollte immer evangelisieren, Aber als die Person nicht zugehört hat und gesagt hat, du seist lieblos, dann hat sie die Bibel genommen und sagte, ich bin voller Liebe und schmiss das der Person an den Rücken. Und das reflektiert auch ein wenig, ja, wie die Welt manchmal Christen wahrnimmt und manchmal leider ist es so. Weisheit bedeutet, dass wir die Liebe von Jesus und die biblische Wahrheit so vermitteln können, dass es nicht direkt als Anstoß angesehen werden muss. Oftmal ist es ja so und manchmal können wir auch nichts dagegen tun. Die Bibel selber sagt ja, dass das Kreuz ein Anstoß ist. Aber unser Verhalten kann durchaus dazu führen, dass Leute bereit sind, auf unsere Botschaft zu hören. Ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit einem jungen Mann, den ich seit einiger Zeit kenne. Dem ging es lange nicht sehr gut, hatte so Selbstmordgedanken, hat es auch schon versucht umzusetzen. Und er hat gesagt, was er bei mir jetzt ansprechend fand, ist, dass ich mit ihm diskutiere, dass man mit mir diskutieren kann. Und er ist überzeugter Satanist, hat er mir gesagt. Und ich merkte am Anfang, als ich ihn kennengelernt habe, er wollte immer wieder provozieren. Ich sagte, hey, hier die Satansbibel, darf ich dir auch eine geben und so weiter, hat Witze gemacht. Und ich habe dann nicht gesagt, Teufel, geh weg von mir, sondern gefragt, Fragen gestellt. Und so kamen wir ins Gespräch. Und mehr konnte ich ihm dann auch von der Bibel erzählen. Und gestern hat er mir gesagt, hey, letzte Woche habe ich das erste Mal gebetet in meinem Leben. Ich ging in eine Kirche, die offen war, und habe gebetet. Er hat gesagt, Halleluja, das ist doch nicht Glaube, aber er macht Schritte vorwärts. Wenn wir in Weisheit versuchen, Leute, die auch provokativ sein können, versuchen abzufangen, abzuholen und irgendwie auf sie einzugehen. Ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt als Vorbild von der Weisheit gelte, überhaupt nicht. Bei ihm funktioniert es einfach anders, Gespräche über Gott zu führen, als mit jemand anderem, der jetzt nicht aus einem satanistischen Hintergrund kommt. Das braucht Weisheit. Sprüche 4 sagt uns, erwerb Weisheit, erwirb Einsicht mit allem, was du hast. Achte sie hoch, so wird sie dich erhöhen und wird dich zu Ehren bringen. Wenn du sie herzest, sie wird dein Haupt schön schmücken und wird dich zieren mit einer prächtigen Krone. Also Leute, die Weisheit haben, sind anziehend. Die haben also offenbar eine unsichtbare Krone auf ihrem Haupt. Ich möchte wissen, wenn ich eine glückliche Ehefrau sehe, wie ihr Mann mit ihr umgeht und wie er das genau zustande gebracht hat. Ich möchte wissen, wie eine Lehrperson es hinbringt, dass eine wilde Klasse plötzlich ruhig ist und auf den Inhalt hört. Das braucht Weisheit, das braucht Geschick. Und Personen, die diese Weisheit haben, sind rar. Es gilt nicht einfach, Sachen einfach auswendig zu lernen, sondern eben auch im Leben implementieren zu können, dass es ansprechbar ist für Personen. Weisheit, ein wichtiger Begriff. Der nächste Begriff ist, die wir als Eigenschaft uns aneignen sollen, ist Zucht. Zucht, Musar. Musar, wo lernen wir jetzt diese Weisheit und diese Zucht? Das zweite Mal, wo der Begriff vorkommt, ist in Vers 8. Dort heißt es, mein Sohn, gehorche der Korrektur, der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter. Das ist schon sehr spannend. Wenn man sieht, Vers 7 ist eigentlich ziemlich bekannt. Der Beginn der Weisheit ist Gottesfurcht. Und das Erste, was uns der Schreiber der Sprüche sagt, welche zwei Personen sollte man als erstes jetzt auf die hören? Es ist Mami und es ist Papi. Und wenn wir über unser Leben nachdenken, denke ich, wenn ich jetzt Sie fragen würde, die meisten von Ihnen sind wahrscheinlich zur Gottesfurcht gekommen durch die Eltern oder vielleicht durch die Großeltern, durch Personen aus der Familie, die für Sie gebetet haben, die jeden Abend einen Ausschnitt aus der Bibel gelesen haben. Liebe Eltern von jungen Kindern oder von Elternkindern, ich sehe das bei meinem Bruder, der hat es 3 Töchter, 4-1. Das macht man fast nicht auszuhalten. Nein, er genießt es richtig. Jeden Abend geht er mit den 3 Mädchen und seiner Frau ins Schlafzimmer und dann singen sie Lieder mit den Kindern. Und die sind 3, 1 und 0-jährig, ein paar Tage alt eigentlich, die jüngste Tochter. Und dann singen sie Amazing Grace, sie singen andere Lieder und die zwei älteren Töchter, die können schon ein bisschen mitsingen. Gerade die älteste, die jetzt im 3 ist, Audrey, die singt dann mit. Und dann beten sie und sie gehen schlafen, meistens. Das braucht man jeweils eine Stunde mit ein und raus und trinken und aufs WC gehen, aber sie schlafen dann irgendeinmal. Und das prägt. Ich habe Audrey schon gesehen, wie sie jetzt plötzlich ein Buch nimmt, ein Kinderbuch, das aufschlägt und dann beginnt sie zu singen und setzt sie sich hin und betet. Und dann nimmt sie ihre Schwester und sagt, Ellie, pray. Sie reden oft Englisch zu Hause, wir sind ja Doppelbürger. Der Mutter reden sie Englisch und der Vater Deutsch. Also das prägt. Und ich weiß noch, als ich als Kind mit meinem Bruder zusammen im Bett lagen, manchmal auch auf dem Rücken vom Vater lagen, das war ein großer Rücken, war so richtig bequem und man konnte dann die Bilder gut sehen. Und ich musste abwechseln mit meinem Bruder zusammen. Heute dürfen wir das nicht mehr machen, auf den Rücken des Vaters springen. Aber das hat geprägt. Und ich weiß fast keinen Inhalt mehr. Aber ich kenne noch das Gefühl, diese Ruhe, diese Sicherheit, dieses Wissen, Gott ist irgendwie da. Und das bleibt. Also liebe Eltern, ich möchte euch ermutigen, auch wenn es schwierig ist, ich kenne diese Schwierigkeit nur indirekt, wenn ich die Kinder ins Bett tun muss, ich habe selber keine, aber dass es manchmal mühsam sein kann. Und ich weiß aus unserer Gemeinde, dass viele Eltern Kinder haben, die noch nicht im Glauben sind, die vielleicht 30 oder älter sind, oder vielleicht habt ihr Großkinder, die nicht den Weg des Glaubens kennen. Buch der Sprüche sagt uns, all das, was wir investieren in diese Zeit, das ist nicht für nichts. Gott sieht es und irgendeinmal werden sie zu dieser Erkenntnis kommen. Denn soll die Korrektur des Vaters und das Gebot der Mutter nicht verlassen. Und die Kinder merken das früher oder später, wenn es ihnen miserabel geht, plötzlich eine Scheidung oder was auch immer drin sind, plötzlich merken sie, aha, mein Mami, mein Papi hat mir das damals gesagt. Aber es sind nicht nur die Eltern, es ist auch der Prediger oder die Älteste oder die Jungschi-Leiterin. Personen, die andere Personen prägen. Ist doch interessant zu sehen, Korrektur des Vaters soll man nicht verlassen, soll man gehorchen. Und das Gebot der Mutter, das Gebot hier ist Tora, also die Mutter vermittelt Theologie. Und deswegen ist bei den Juden es so, dass die Mutter die zuständige Person ist für die religiöse Erziehung der Kinder. Und deswegen, Klammerbemerkung, konnten die Juden über alle Jahrhunderte schreiben und lesen, weil sie das Hebräisch gelernt haben, die Frauen insbesondere das Lesen und Schreiben lernen mussten, damit sie es auch weiter vermitteln konnten. Und am Schluss, im Sprüche 31, Kapitel 31, kommt diese Frau wieder vor, diese Mutter, Ehefrau, sie ist auch in der Wirtschaft tätig, und sie sagt, und es heißt, dass sie Tora auf den Lippen hat. Sie hat weise Erkenntnis und Tora, Theologie auf ihren Lippen. Und das ist immer dann erstaunlich für meine Schülerinnen und Schüler am Gymnasium, wenn ich ihnen aufzeige, dass im Buch der Sprüche die Frau so eine zentrale Rolle einnimmt. Dass sie Weisheit personifiziert und dass sie Theologie vermittelt, etwas, das sonst nur die Priester gemacht haben, dass zu Hause die Mutter das immer wieder vermittelt hat, dass Leute zu ihr kommen mit Fragen und sie da antworten kann. Wir sollen also Tora und Korrektur sollen wir annehmen als Eigenschaft. Und dann heißt es in Vers 1 noch Verstand oder verständige Rede. Das ist Bina. Das ist jetzt mehr das Intellektuelle, dass man reflektieren kann über das Leben und unterscheiden kann, meint der Begriff, zwischen vorübergehender Freude und andauernde, sogar ewige Freude. Und da warnt das Buch der Sprüche immer wieder und ermutigt, wirklich auf Gott ausgerichtet zu sein. Soll ich jetzt etwas stehlen oder nicht? Der Begriff Sünde im Neuen Testament oder auch im Alten ist ja Zielverfehlung. Dass man etwas macht, wo am Ziel vorbeischießt. Und wir alle sind als Sünder, als Unverständige geboren und brauchen da Erlösung daraus. Weil wir tendieren, immer wieder auf die schnelle Freude zu achten. Wir würden nicht sündigen, wenn es uns nicht Spaß machen würde. Mal im Internet etwas anschauen zu gehen, was ich nicht sollte. Vielleicht etwas hier wegnehmen, was ich nicht sollte, etwas stehlen. Alkohol, zu viel. Das sind alles Themen, die auch in der Gemeinde Leute beschäftigen. Es kam einer auf mich zu, der hat gesagt, hey, ich gehe fast darunter kaputt, ich war bei einer Abtreibung dabei. Ich habe das Kind mitgeholfen zu töten. Und es ist wunderbar, ihm zusprechen zu können, hey, Jesus vergibt alles und du bist rein. Und doch, solche Sachen belasten Personen, belasten sie bis ans Lebensende oftmals. Einfach so einen kurzen Moment, wo man nicht weiter weiß und dann entscheidet man sich für eine schnelle Erlösung, aber langfristig bringt es nur Leid mit sich. Sprüche 5 heißt es, die Lippen der Dirne sind süß wie Honig und ihre Kehle ist glatter als Öl, also sehr ansprechend, süß, schön, angenehm. Aber, Vers 4, hernach bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert, ihre Füße laufen zum Tod hinunter, ihre Gänge führen ins Grab. Wie oft habe ich das sehen müssen, wie Leute, die fremdgegangen sind, wie sie buchstäblich einen Ruin aus ihrem Leben gemacht haben. Und das nicht nur außerhalb der Gemeinde, sondern eben auch innerhalb der Gemeinde. Eine schnelle Freude und langfristig das Leben mehr oder weniger kaputt gemacht. Verständige Rede bedeutet, ich kann unterscheiden zwischen kurzer Freude und langfristiger, ewiger Freude. Und Jesus ist interessiert an deiner und meiner nicht kurzfristigen, sondern langfristigen, ja ewigen Freude. Das Ziel von uns ist nicht, hier in diesem Leben ein möglichst schönes, einfaches Leben zu haben und allen Schwierigkeiten auszuweichen, sondern es heißt sogar im Neuen Testament, durch viel Leiden hindurch gehen wir in die ewige Herrlichkeit. Jesus ist auf das Endziel fokussiert. Das Buch der Sprüche auch ist auf das Endziel fokussiert, ewige Freude. Und das sollen wir uns auch aneignen, diese Fähigkeit zu unterscheiden und zu sagen, ich sage Nein zu dieser Sünde und ich sage Ja zu Gottes Gebot und zu seinem Weg, weil ich weiß, längerfristig bringt das ewige Freude. Das sind die drei Eigenschaften, Weisheit, Zucht und dann verständige Rede. Was für eine Einstellung sollen wir jetzt haben? Die Einstellung in Vers 2 heißt, wir sollen lernen. In Vers 3 kommt es dann annehmen. In Vers 5 heißt es, sich raten lassen. Also Weisheit bedeutet, das zu anzueignen, ist nicht etwas Natürliches, sondern wir sollen sie lernen. Und lernen im Hebräischen heißt Yada, Yada. Das heißt Bekanntschaft schließen, Vertrautheit schaffen. Das ist das Ziel von einer Lehrperson oder auch von einem Prediger oder für jemanden, der einen Vortrag hält. Dass man die Materie so vermittelt, dass eine Person vertraut wird mit der Materie, dass man Bekanntschaft schließt, dass es nicht etwas Fremdes ist, dass man Verknüpfungen machen kann und größere Zusammenhänge sieht. Also das heißt hier Weisheit soll man im größeren Zusammenhang sehen, man soll vertraut werden mit dieser Materie. Verinnerlichen kann man auch übersetzen. Dann in Vers 3, Verständnis bekommen oder annehmen, kann man auch übersetzen, bedeutet akzeptieren. An bestimmten Stellen wird der Begriff mit heiraten übersetzt. Das heißt also, was man hier lernen soll, ist nicht nur etwas, das man so vorübergehend schnell einfach mal aufschreibt, sondern man soll eine Beziehung eingehen mit dem Wissen und mit dieser Weisheit hier, mit der verständigen Rede der Eltern oder des Pastors oder der Kollegen der Kollegen. Man soll eine Beziehung eingehen, verheiraten, man soll sich nicht mehr trennen von diesem Wissen, keine Scheidung eingehen. Und in Vers 5 heißt es, zuhören, sich raten lassen. Es heißt, man kann auch übersetzen, man soll diesen Rat kaufen. Also es zeigt, es ist wertvoll. Weisheit zu haben ist etwas unglaublich Wertvolles, das viele Personen nicht haben. Und ich merke, vielleicht liegt es auch am Alter, bin ein bisschen älter, etwas über 30, und Leute beginnen zu telefonieren, fragen, wie hast du das in dieser Situation gemacht, wie hast du das damals gemacht? Und sie wollen nicht einfach mein Hebräisch wissen oder griechische Begriffe irgendwie kennen, sondern sie wollen wissen, wie verhalte ich mich jetzt in dieser Situation? Macht es Sinn, jetzt habe ich vorgestern ein Telefon gehabt, eine Wege zu starten mit dieser und dieser Person? Und da gibt es nicht einfach ein Ja oder Nein in der Bibel, sondern man muss es wie prüfen. Und ich habe oftmals, das ist einfach die Antwort, sondern ich sage, ich rede darüber, ich reflektiere mal darüber, ich versuche die Situation zu analysieren, dann versuche ich dir am nächsten Tag eine Antwort zu geben. Also das ist etwas Wertvolles und kostet Zeit und ist auch, ja, es ist teuer, guter Rat ist teuer, sagen wir doch so schön. Aber das Wichtigste an all dem ist Vers 7. Vers 7 sagt uns, was eigentlich der Beginn ist, die Grundlage von Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Anfang der Erkenntnis, Anfang von Weisheit. Das Allerwichtigste, was wir uns aneignen können in diesem Leben, ist eine Gottesbeziehung. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das einblenden könnt. Ein Bild mitgebracht. Und zwar habe ich ja ein Buch gelesen von Alain de Botton, ein Philosoph. Und er schreibt über einen anderen Philosophen, nämlich Arthur Schopenhauer. Und Arthur Schopenhauer hat sich die Frage gestellt, wie finde ich Gelassenheit, Ruhe, wie kann ich ein gutes Leben führen? Und er stellt fest, dass eine Ziege, ein Tier eigentlich mehr die Ruhe und die Gelassenheit des Lebens ausleben kann als der Mensch, mit all seinem Wissen und seinem Streben nach Erkenntnis. Und Arthur Schopenhauer sagt, letztendlich macht das Leben keinen Sinn. Er sagt, alles Leben ist Leiden, eigentlich ähnlich wie im Buddhismus, und sagt dann, was kommt dabei heraus? Da ist nun nichts aufzuweisen als die Befriedigung des Hungers und des Begattungstriebes, allenfalls noch ein wenig augenblickliches Behagen zwischen endloser Not und Anstrengung. Also er reflektiert über das Leben und stellt fest, ein bisschen Sex, grob gesagt, ein paar schöne Augenblicke, Hunger zu stillen, zwischen endloser Not und Anstrengung. Und er ging dann zweimal nach Florenz, wo er dieses Bild hier gesehen hat, das heißt, es ist ein Fresko. Das ist im Original, sieht man die ganze Person, Adam und Eva, wo sie aus dem Garten herausgeworfen werden. Sie sind etwa 2 Meter groß, die beiden Figuren. Und er sagt, das ist der Inbegriff des Leidens und der Verlassenheit. Er glaubt selber jetzt nicht, wie jetzt die Reformierten an Gott, sondern er sagt, die Religion und die Kultur zeigen uns eigentlich den Zustand der Menschen und zeigen uns anhand von Bildern, in welchem Zustand wir uns befinden. Und er sagt, eigentlich die Bibel kann es ziemlich gut zusammenfassen, dieser Zustand von Verlassenheit. Und ich finde, das Bild zeigt das sehr gut. Eva, das weinend, heulend kommen sie aus dem Garten heraus und Adam hat sein Gesicht verdeckt. Und was sagt jetzt Alain, nicht Alain de Botton, was sagt der Philosoph hier, Schopenhauer? Er sagt, wir müssen lernen, gemeinsam dieses Leiden zu tragen. Niemand trägt es für uns. Sondern die Weisheit, und das ist ja der Sinn der Philosophie, ist es, Leiden zu erkennen, Leiden zu mindern und eine Schlussfolgerung zu ziehen, eine Lösung zu geben. Und er sagt, gemeinsam müssen wir das Leiden tragen, einander das von den Schultern ein bisschen entlasten, bis wir einfach sterben. Das ist so grob seine Zusammenfassung. Hier heißt es aber, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit bedeutet, sich auf Gott auszurichten, zu erkennen, dass es Gott gibt. Und was hat Gott jetzt gemacht? Er hat eben das Leiden nicht einfach uns gegeben und sagt, schaut selber, sondern er schickt seinen Sohn Jesus Christus, der als zweiter Adam kam, gemäß Römer 5, und das Leiden auf sich genommen hat. Die Verlassenheit, das Elend auf sich genommen hat am Kreuz von Golgatha, gestorben ist am Kreuz von Golgatha für alles Böse, für alles, was wir verbockt haben und auferstanden ist am dritten Tag und hat so die Verlassenheit, die Not, das Elend, den Tod überwunden. Und er regiert heute und er wird in alle Ewigkeit regieren. Und wir dürfen jetzt im Glauben mit ihm zusammen regieren in der Ewigkeit. Er lädt uns ein in sein ewiges Himmelreich hinein. Und lädt uns ein, nicht erst, wenn wir sterben, sondern hier und jetzt ein Leben mit ihm zu führen. Und das Buch der Sprüche will uns das aufzeigen. Richte dich auf Gott aus. So wirst du wissen, wie du dich verhalten sollst, aber noch viel wichtiger, du hast ein Fundament in deinem Leben. Du hast ein Fundament in deinem Leben, wenn das Leben manchmal elend ist und schwierig ist und du nicht weiter weißt. Jesus hat alles getragen am Kreuz von Golgatha. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das heißt ganz kurz und dann schließe ich, die Furcht des Herrn ist das Fundament. Auf dem können wir alles aufbauen. Nicht irgendein Studium oder mehrere Studien, sondern Gott selbst ist das Fundament, auf dem wir alles aufbauen können. Jesus sagt in Matthäus 7, wer meine Rede hört und sie tut, gleicht einem weisen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Wenn man auf Jesus ausgerichtet ist, auf sein Wort hört, baut man sein Haus, sein Lebenshaus, seine Seele auf einem Fundament, das trägt bis in die Ewigkeit. Wer das nicht macht, gleicht einem Petit, einem Unverständigen, der baut auf Sand, es kommt ein Sturm und alles kracht auseinander. Gottesfurcht ist unser Fundament. Zweitens, Gottesfurcht ist der Beginn der Orientierung. Als ich einmal einen Orientierungslauf machen musste in der 8. Klasse mit einem Kollegen zusammen, habe ich nichts gefunden nach 2 Stunden. Wir waren total verschwitzt, nichts gefunden. Warum? Der Lehrer kam dann zu uns und hat gesagt, schaut, hier, wo müssen wir hin? Wir haben gesagt, links. Er hat gesagt, nein, rechts. Also wir haben ganz am Anfang, gingen wir in die falsche Richtung und da war alles durcheinander. Wir wurden dann Letzter. Beginn der Gottesfurcht bedeutet, Gott sagt, geh hier rechts, geh zu mir, komm mir entgegen. Und geh nicht in das Elend. Und drittens, es ist ein Kompass, ein Objektiv. Wir können hinschauen, wir können die Situation analysieren und mit Gottes Hilfe können wir diese Situation auch meistern und richtig umsetzen. Also Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis. Ray Ortlund sagt, ein Alttestamentler, Weisheit zu haben bedeutet, mit Jesus weiter vorwärts zu gehen, als wir uns das je vorstellen können. Es ist nicht riskant. Das Einzige, was wir zurücklassen, ist das Grab. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für diesen wunderbaren Text, den wir jetzt kurz und eher oberflächlich einfach anschauen konnten. Herr, es ist so viel Reichtum drin in deinem Wort, gerade in diesen ersten paar Versen. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass es jetzt nicht einfach nur intellektuell für uns stimulierend war, sondern dass wir umsetzen können, Weisheit im Alltag. Dass wir vor allem diese Gottesfurcht, diese Erkenntnis von dir, diese Liebe zu dir, diesen Respekt vor dir, dass wir den umsetzen können im Alltag. Hilf uns da dabei. Hilf uns auch, eine Säule zu sein für andere Menschen, die Fragen haben und auf uns zukommen. Dass wir sie in eine gute Richtung führen können, dass wir sie begleiten können. Hilf den Eltern in der Erziehung der Kinder. Hilf den Großeltern bei der Mithilfe von ihren Kindern und ihren Großkindern. Hilf uns als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer und hilf uns als Brüder und Schwestern in Gemeinde mit Liebe und Weisheit miteinander umzugehen. Danke, dass du uns dabei die Kraft gibst. Amen.